Moin zum Live-Werde-Podcast. Leider noch immer mit erkälteter Stimme, aber aus aktuellem Anlass hat mich mein Podcast-Gast gebeten, den Podcast doch schon heute online zu stellen. Zu Gast ist dieses Mal Sven Jösting. Sven Jösting ist Börsenexperte, Netzwerker und ein starker Befürworter der Brennstoffzelle. Früher war Jösting als Broker für bekannte US-Investmentbanken tätig, mit Fokus auf Unternehmen aus den regenerativen Energien. Sven hat mir im Interview erklärt, warum die Brennstoffzelle jetzt schon eine echte nachhaltige Zukunftstechnologie für PKWs, LKWs oder Schiffe ist und welche grünen Aktien sich momentan prima entwickeln und ein nachhaltiges Investment wert sind. Die erste halbe Stunde haben wir uns über die Brennstoffzelle unterhalten und die restliche Zeit über grüne Aktien. Da wir uns in der Handelskammer in Hamburg getroffen haben, sind im Hintergrund immer wieder Stimmen und Schritte zu hören, was die Tonqualität leider etwas beeinträchtigt, aber dem Podcast sicherlich auch etwas Lebendigkeit verschafft. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Börsen- und Wasserstoffexperten Sven Jösting.
Ja, hallo Sven, wir haben uns heute hier getroffen, um über zwei Themen zu sprechen. Zum einen Wasserstoff- und Brennstoffzelle und zum anderen über nachhaltige grüne Aktien. Und ich würde mal vorschlagen, stell dich doch mal kurz vor, für all diejenigen, die dich noch nicht kennen. Und danach können wir vielleicht als erstes mal auf das Thema Brennstoffzelle eingehen.
Sehr gerne. Also Sven Jösting mein Name, bin 59 Jahre alt, mit dem Thema Umwelttechnologien seit der Kindheit beschäftigt in unterschiedlicher Weise, bringe Unternehmen zusammen, stelle Verbindungen her und kommuniziere im Themenfeld Brennstoffzelle bzw. vor allem grüner Wasserstoff. Mhm. Das ist so mein Schwergewicht der Aktivitäten. Mhm.
Ich glaube, du hast noch eine relativ große Karriere im Bereich der Börse, im Bereich der Aktien.
War lange Zeit Wertpapiermakler, genannt Broker für amerikanische Investmentbanken tätig. Habe dort auch selbst eine Reihe von Unternehmen begleitet, also den Börsengang mitgemanagt oder parallel zum amerikanischen Börsengang, den europäischen, für manche Unternehmen durchgeführt. Da waren ein paar Highlights dabei, da waren auch ein paar Flops dabei, wie es halt eben so an der Börse so passiert. Mhm. Aber auf jeden Fall das Börsenumfeld, die Börsenpsychologie, das war immer ein Hauptthema, deswegen alle Bücher von Costolani gelesen. Mhm. Durfte auch mal eine Art Beirat sein, beziehungsweise Informationen beitragen zur Fiduca Depotverwaltung. Also Herr Heller wird bekannt sein, ein hochinteressanter Mann, der mit Herrn Costolani ja zusammengearbeitet hat.
Und heute spielen für dich auch nachhaltige Aktien eine Rolle. Guckst du da auf den Markt drauf und schaust, wo entwickeln sich da spannende nachhaltige Aktien?
Also ist eine ganz klare Ausschließlichkeit sogar da. Das heißt, ich verfolge nur noch Unternehmen, die sich wirklich nachhaltig aufgestellt sehen und die im Bereich Brennstoffzelle, Wasserstoff unterwegs sind. Mhm. Und da täglich. Also da wird alles gelesen, was die Unternehmen, die ich verfolge, an Informationen rausbringen oder auch in Chatrooms, wo man sehr interessante Informationen oftmals bekommt. Auch völlig andere Sichten, denn keiner weiß alles, sondern man holt sich das eben quasi aus dem Schwarm heraus an Pro- und Kontra-Argumenten.
Mhm. Wie kommt dein Zugang zum Thema Wasserstoff, Brennstoffzelle?
Durch ein Schlüsselerlebnis im Jahr 2002/2003 gab es einen Hype in Brennstoffzellenaktien. Ich denke da an den Marktführer, der immer noch Marktführer ist, Ballard Power, hatten damals 11 Milliarden Börsenbewertung. Dann ging das immer weiter runter, weil man konnte nicht liefern, was damals so die Hysterie, die Euphorie war. Und da habe ich das Buch, ein Taschenbuch, was ich jedem empfehlen kann, die H2O-Revolution, die H2-Revolution, wir sprechen ja nicht über Wasser, sondern Wasserstoff, von Jeremy Rifkin, also diesem ganz bekannten Vordenker. Und in dem Buch ist eigentlich ein Szenario beschrieben, was wir jetzt 2019, 20 in der Umsetzung sehen, also jetzt 18, 19 Jahre später.
Ja. Wo stehen wir denn momentan beim Thema Wasserstoff?
Wir sind an einem sogenannten Tipping Point oder Point of Inflection. Dieser Begriff kommt von John Nesbitt in der Zukunftsforschung, Trendforschung. Das heißt, jeder Trend oder jeder Megatrend braucht etwa 15 Jahre, um sich zu entwickeln. Das heißt, 5 Schritte vor, 4 zurück, 5 vor, 4 zurück, um dann an einen Punkt zu gelangen, wo eine allgemeine Marktakzeptanz da ist, wo Skalierungseffekte gehoben werden können, wo, ich will mal sagen, ein Momentum entsteht in der Industrie oder eben auch beim Verbraucher, je nachdem, um welche Produktgruppen es sich da handelt, die diesen Megatrend begründen.
Mhm. Und diese 15 Jahre sind jetzt im Prinzip geschafft?
Die sind geschafft. Wir haben heutzutage im Bereich der Entwicklung von Systemen, von Brennstoffzellensystemen, einen Tipping Point erreicht. Mhm. Das lässt sich auch wieder mit Ballard natürlich perfekt darstellen. Ballard hat sich auf verschiedene Märkte konzentriert, unter anderem auf Busse, die mit Wasserstoff fahren. Ja. Da laufen etwa 70 Busse, seit vielen Jahren sind die im Verkehr, also quasi im täglichen Einsatz. Mhm. Und das sind 5 Busse in London, 5 in unterschiedlichen Städten. Und Ballard hat mittlerweile 10 Millionen Passagiere mit Wasserstoffbussen transportiert und auch über 10 Millionen Kilometer, die mit ganz geringen Ausfällen versehen sind. Und das Spannende ist, wenn so ein Prototyp eines wasserstoffbetriebenen Busses vor wenigen Jahren noch 1,3 Millionen Euro gekostet hat, vor 3 Jahren 650.000 Euro und heute sind wir bei so einem 12-Meter-Bus bei 375.000 Euro, ist das eine. Man sieht also, wo es lang geht. Auch in Konkurrenz zu rein batteriebetriebenen Bussen oder eben auch Hybridbussen, also Diesel, Batterie etc., eben auch Hybrid im Sinne Brennstoffzelle, Wasserstoff. Und parallel, und das ist natürlich auch enorm, ist die Menge des Wasserstoffes, der verbraucht wird, von 20 Kilo vor 3 bis 5 Jahren pro 100 Kilometer bei einem solchen Bus auf 6,7 Kilo per heute gefallen. Das heißt also, die Kosten gehen dramatisch runter, der Cost of Ownership eines solchen Busses, also hochspannend. Und da ist natürlich eine Firma wie Ballard ganz weit vorne und hat das beste Know-how. Und die werden jetzt natürlich auch demnächst von Aufträgen, ich würde mal sagen, sogar eingeballert. Sie haben eine China-Strategie, wo sie das machen, aber auch in Europa gibt es verschiedene Programme. Bis jetzt immer mal 5 Busse hier, 10 da, also Mönchengladbach, Köln ist ein Beispiel mit 14 Bussen, wo ein Ballard-Partner dort die Brennstoffzellen-Stacks einsetzt. Ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen, Ballard hat da absolut revolutionäre Entwicklungen durchgemacht. Sie haben einen sogenannten LCS-Stack herausgebracht in diesem Jahr, der in der Mengenproduktion in China hergestellt wird und Ende des Jahres kommt. LCS heißt Liquid Cooling Stack. Mhm. Und dieser Stack ist in einer sehr perfekten Bauweise, hat enorme Skalierungseffekte bei großen Temperaturunterschieden der Nutzung eines solchen Stacks in einem Bus. Die Preise sind massiv runter, die Betriebsdauer von 20 auf 30.000 Stunden erhöht. Also alles Dinge, die den Weltmarkt also doch in diesem Bereich verändern werden. Das heißt, dass dann Kommunen in 2 bis 3 Jahren, in China vielleicht sogar früher, auch in Japan, sich einen rein wasserstoffbetriebenen Bus kaufen werden, eher sogar als einen rein batteriebetriebenen Bus. Im Augenblick ist es noch völlig umgekehrt, da ist es 95% batteriebetriebene Busse. Und wenige Wasserstoffbusse, aber das wird sich ändern. Jeder Hersteller, auch Daimler, werden da aktiv und sehen diesen Markt.
Wo kommt denn jetzt die Hauptnachfrage her?
Also das Thema Brennstoffzelle ist ja ein sehr mannigfaltiges, weil die Brennstoffzelle ist ja ein Medium, was Wasserstoff in Energie umwandelt. Mhm. Und da gibt es Brennstoffzellenkraftwerke, die über die Umwandlung Strom produzieren, aber nicht nur Strom, sondern eben auch Wärme. Kälte. Mhm. Und da gibt es Technologien, die jetzt den Markt erobern werden, CO2, Carbon Capture, das heißt, wo man CO2-Emissionen nimmt und diese mit Wasserstoff zu Methan verbindet, also methanisiert, also ein Klimaproblem quasi marktwirtschaftlich löst. Mhm. Ja, noch im Kleinen erst, es gibt viele Testanlagen, aber das wird irgendwann eine richtig große Dimension haben und dann eine perfekte Win-Win-Situation darstellen. Brennstoffzellensysteme gibt es auch für Haushalte, Firmen wie Fissmann, die mit Panasonic sehr eng zusammenarbeiten. Dann natürlich die ganze Elektromobilität. Da ist besonders darauf hinzuweisen, dass immer noch Elektromobilität sehr einseitig mit der Batterie in Verbindung gebracht wird. Die Batterie, die Strom gibt und dann den Elektromotor antreibt. Aber Elektromobilität ist genauso ein Wasserstofftank mit vielleicht 5 Kilo Wasserstoff, wie der Mirai von Toyota, wo dann der Wasserstoff umgewandelt wird in Strom und damit dann über die Brennstoffzelle auch Strom erzeugt und den Elektromotor treibt. Und beides zusammen lässt sich als Hybridlösung natürlich auch perfekt managen, dass man eine kleine Batterie hat, vielleicht diese Batterie lädt mit regenerativem Strom aus dem eigenen Umfeld und eine bestimmte Strecke fährt und dann einfach umschaltet auf Wasserstoff. Und Abfall ist dann eben Wasserdampf. Mhm. Dann gibt es den ganzen Bereich der Schiffe. Es gibt jetzt die ersten Ansätze der Meyerwerft für Kreuzfahrtschiffe, Stichwort AIDA. Ganz wichtig wird sein der Markt der LKWs. Das heißt, wo wirklich CO2-Emissionen reduziert werden können, wenn man LKWs vom Diesel auf Wasserstoff ummünzt. Da gibt es schon die ersten Testbereiche hier in Hamburg, die Firma cleanlogistics.de, die das bereits jetzt machen, auch gerade eine Förderung bekommen für 3,8 Millionen Euro. Es wird sogar so sein, dass erstmal ältere, gebrauchte LKWs umgerüstet werden, als jetzt schon die neuen Serien zu sehen, die das später haben werden. Aber auch hier gibt es riesige Milestones. Die amerikanische Firma Nikola Motors hat Trucks entwickelt, die mit 100 Kilo Wasserstoff etwa 1100 Kilometer weit reichen. Die kommen nächstes Jahr auf den Markt, haben, glaube ich, auch schon 15.000 bis 20.000 Trucks in den Auftragsbüchern. Und, das ist jetzt ein Problem, was wir in Deutschland gerade sehen, Nikola löst das Problem der fehlenden Infrastruktur für Wasserstofftankstellen selbst, indem sie die norwegische Nel ASA beauftragt haben, also 400 Wasserstofftankstellen zu bauen. Das wäre eigentlich eine Blaupause für Deutschland. Das heißt, dass man nicht argumentiert, es gibt zu wenig Wasserstofftankstellen, sondern dass man eigentlich sagen müsste, jeder Autohersteller müsste sich mit einem Versorger verbinden und dann eine bestimmte Strecke abdecken. Als Beispiel jetzt Hamburg-Berlin oder Hamburg-Stuttgart oder Stuttgart-München etc. Das heißt also, wir reden leider in der Politik, auch in der Wirtschaft teilweise, von Entwicklungen, die wir eigentlich selbst lösen können. Auf der anderen Seite hat die Politik jetzt Zahlen rausgebracht. Ich denke da an Herrn Scholz von der SPD. Andere folgen jetzt. 1 Million Ladestationen für Strom. Da frage ich mich, wo ist der Platz dafür da? Mhm. Und dann, wenn viele Autos die Strom laden zur selben Zeit, den Strom laden, ob dann eben die Netze dafür auch ausgerichtet sind. Meines Wissens ist das nicht der Fall. Das heißt, wir reden über hier also viele unsinnige Entwicklungen auch. Also das heißt, Ladestationen, dass da mehr passieren muss, ist klar. Es muss auch vereinheitlicht werden, es müssen Standards her. Also Tesla hat ihre eigene Ladestation, die anderen haben wieder welche. Das muss so sein, dass jeder letztendlich mit einem multifunktionalen Stecker quasi an jeder Ladesäule tanken kann, das Ganze auch besser und transparenter wird. Aber wir brauchen in Deutschland zum Beispiel nur 1000 Wasserstofftankstellen und eigentlich wären wir damit abgedeckt. Und Shell als Beispiel hat eine Studie rausgebracht, dass sie glauben, dass langfristig, das heißt auf Sicht von 20 Jahren plus, jede dritte Tankstelle auch Wasserstoff führen wird. Und in dem Zusammenhang vielleicht ganz wichtig zu wissen, es gab den HySafe-Kongress 2017 hier in Hamburg. Das heißt, ein Kongress, wo etwa 400-500 Teilnehmer aus der ganzen Welt da waren. Viele Forschungsinstitute, wenn ich jetzt Fraunhofer, Helmholtz und ähnliches denke, aber eben auch viele Unternehmen, die da vertreten waren. Dass die Sicherheit von Wasserstofftankstellen gewährleistet ist. Das heißt, man sollte sie jetzt nicht neben ein Kinderheim, ein Krankenhaus bauen, das ist klar, mehr auf offener Fläche. Aber im Falle einer Leckage mit antizipativen Ventilen, die also schon etwas riechen, sehen, antizipieren, was man noch gar nicht so sieht oder bemerkt, dass es eine Stichflamme gibt, wenn eine Entzündung passiert, die 3 Meter hoch reicht. Aber viel entscheidender ist, dass es eine 30 Meter Druckwelle gibt. Und diese Druckwelle, die ist es halt eben, die man absichern muss, baulicherseits. Oder eben, indem man nicht quasi um die Ecke, also ein Gebäude hat, was dieser Druckwelle nicht standhält. Mhm. Und das war das Problem von Nel ASA in Norwegen. Da ist ja eine Tankstelle, oder ein Teil der Tankstelle ist ja explodiert. Aber da ging es eben darum, dass innerhalb dieses 30 Meter Radius sich ein Pkw aufgehalten hat oder da durchfuhr oder daran vorbeifuhr. Und dieser Pkw, da ging natürlich dann durch diesen Druck die Airbags auf. Mhm. Das heißt, das hatte indirekt mit der Tankstelle zu tun. Ich stelle sich heraus, dass Nel ASA damit gar nichts zu tun hat, sondern dass es mit baulichen Komponenten zu tun hatte, die ja von Markt zu Markt unterschiedlich eingekauft werden. Mhm. Also die Sicherheit von Wasserstofftankstellen, wollte ich damit sagen, die ist gewährleistet, weil oftmals noch ein gewisses Denken da ist. Ich denke jetzt Stichwort Hindenburg. Also das ist alles nicht mehr so. Das ist heute alles richtig sicher.
Und 1000 Wasserstofftankstellen würden für ganz Deutschland reichen?
Völlig.
Damit könnte man ganz Deutschland abdecken?
Ja, also natürlich geht man jetzt davon aus, wenn man diese 1000
baut. Das sind ja 1000 Wasserstofftankstellen versus, weiß ich wie viele, E-Tankstellen, die nötig wären, um die E-Technologie letztendlich durchzubekommen.
Oder? Ja, bei reinen Stromladestationen spricht man ja von, die einen sagen 100.000, Leute wie Scholz sagen 1 Million. Ja. Klar, das wird perspektivisch alles kommen müssen. Es wird auch Änderungen geben, als Beispiel Frankreich. Da ist es eine Bedingung, wenn man jetzt ein neues Haus baut, dass man gleich so einen Stecker, so eine Ladestation quasi mit da integriert.
Ja, zum Beispiel. Das was ja schon oft der Fall ist. Ne?
Gleichzeitig E-Ladestationen in Innenstädten. Jetzt finden die Grünen das ganz toll, wenn die Innenstädte keine Autos mehr haben. Ich bin da auch ein bisschen anders gestrickt als FDP-Mann. dass natürlich dieser Platzbedarf auch definiert sein muss. Mhm. Und wenn so und so viele Fahrzeuge da sind, dann kann es sogar passieren, dass dann die Fahrzeuge sogar in Warteschleife da stehen. Das heißt also, der reine Ladevorgang kostet dann 10, 15, 20 Minuten. Das wird auch immer besser. Mhm. Es gibt auch Induktionsschleifen. Porsche arbeitet daran. Ja, ja. Da fährt man einfach nur drauf, braucht auch dieses lästige Kabel nicht mehr. Also da gibt es ganz viele neue Entwicklungen. Aber eine Wasserstofftankstelle heißt letztendlich, ich tanke 3-4 Minuten, für den LKW natürlich ein paar Minuten länger und für den Bus auch. Aber dann ist das wie ein normaler Tankvorgang. Und ich kann sofort weiterfahren. Und deswegen Hybridfahrzeuge wie der Mirai von Toyota, aber jetzt auch Nexo von Hyundai, da wird es von jedem Anbieter, von allen Herstellern, wird es in den nächsten 2 bis 5 Jahren Autos geben, die das abdecken. Dann übrigens, interessanterweise, könnte der Preis von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen oder auch Wasserstoff-Hybridfahrzeugen denen der Verbrenner entsprechen, beziehungsweise den rein batteriebetriebenen Autos. Also denke ich jetzt auch an Tesla. Das heißt, dann ist die Frage, wer kauft sich dann noch ein rein batteriebetriebenes Auto für die Langstrecke? Kurzstrecke hat Vorteile, aber eben nicht mehr für die Langstrecke. Also da ist eine gewisse, ich will das eine nicht lassen, ohne das andere zu tun, würde ich sagen. Beides gehört zusammen. Also ich bin kein Batteriegegner. Ich sage nur, die Wirkungsgrade, die Wirkungskette, letztendlich auch die Gesamtbilanz muss gesehen werden. Und da ist wiederum entscheidend, wenn ich von Wasserstoff spreche, dass ich von grünem Wasserstoff spreche. Und grüner Wasserstoff basiert einfach darauf, dass dieser Wasserstoff mit Strom generiert wird, der aus regenerativen Quellen kommt. Das ist Windenergie, das ist auch Wasserkraft, aber das ist eben auch Solarenergie. Und da gibt es dramatische Entwicklungen. Das nennt sich Elektrolyseur-Technologie. Da gibt es Skalierungseffekte. Hamburg zum Beispiel wird jetzt wohl den größten weltweit bauen mit 100 Megawatt Leistung. Das heißt, wenn ich genug regenerativen Strom habe oder den vielleicht gar nicht leiten kann oder ihn gar nicht nutzen kann, weil die Leitungen nicht da sind oder der Bedarf gar nicht jetzt gerade im Augenblick da ist, wo dieser Strom erzeugt wird, also die Sonne scheint oder der Wind weht, dass ich dann natürlich Wasserstoff als das primäre Medium habe, diesen regenerativen Strom zu speichern, was ich in Batterien nur bedingt tun kann. Ich kann da auch, die kann die vollladen, die Batterie, aber das war es dann auch. Und ich kann sie dann nutzen. Und bei grünem Wasserstoff habe ich eine bestehende Infrastruktur. Wir reden über 400.000 bis 500.000 Kilometer Gasleitung in Deutschland. Und die kann man per heute mit 40% Wasserstoff bestücken. Da gibt es neue Ventillösungen bereits, da gibt es auch Innenbeschichtungen der bestehenden Erdgasleitungen. Also ist alles da. In der DDR übrigens war es so, da ist Wasserstoff auch über Pipelines transportiert worden. Ansonsten fährt hier viel grauer Wasserstoff durch die Gegend, der wird durch Erdgasreformierung gewonnen, wo auch CO2-Emissionen entstehen. Also wenn dann der grüne Wasserstoff sogar unter dem grauen preislich ist, dann ist das natürlich für die Welt eine wahnsinnig positive Message, gerade auch in Bezug auf die ganze Klimadiskussion. Mhm. Perspektivisch interessant, ich habe da diverse Studien gelesen, dass grüner Wasserstoff in 10 Jahren bei $2 bis $3 pro Kilo wird produziert werden können. Es gibt jetzt schon Hinweise, dass es schon in 5 Jahren der Fall sein kann. Und da gibt es Langfriststudien 2040, da redet man von $1 pro Kilo. Und ein Mirai als Beispiel von Toyota, weil er einer der wenigen Fahrzeuge ist, den es überhaupt erst gibt, das sind ja Kleinserien, die Großserien kommen ja in den nächsten 2 Jahren, dann ist das natürlich gewaltig, wenn man quasi für 100 Kilometer mit einem Kilo für $1 fahren kann. Natürlich plus 300-400% Steuern drauf, ja, etc. Ja, pp. Aber ja, was da perspektivisch abgeht. Und man fährt eben auch wirklich nachhaltig.
Wenn man das jetzt alles so hört, fragt man sich ja, warum wird momentan von der Wirtschaft die Batterie letztendlich subventioniert und vorangetrieben? Und warum nicht der Wasserstoff?
Ich glaube, das ist eine Taktik, eine Strategie. Mhm. Man weiß, das wird kommen. Man will es aber heute nicht haben. Das heißt, es gibt von der EU natürlich hohe Strafgebühren ab nächstem Jahr, die Autoindustrie gerne verhindern will oder sie ummünzen will, also über die Emissionen. Ich denke, dass alle Konzerne, und Daimler ist seit 30 Jahren dabei, also in der Wasserstofftechnik, in der Brennstoffzelle zu forschen und zu entwickeln. Sie haben ja auch den F-Cell auf eine Welttournee geschickt. Sie haben jetzt hier ein neues Fahrzeug, was vorgestellt worden ist, ein SUV. Eigentlich in einer kleinen Serie erst, ich glaube 700 Stück haben sie davon gebaut, die waren auch sofort weg. Ich denke, die deutsche Autoindustrie will den Verbraucher nicht verunsichern. Sie will ihm jetzt erstmal das Batterieauto verkaufen. Würde der Verbraucher wissen oder würde es mehr kommuniziert, dass es in 1, 2, 3 Jahren wasserstoffbetriebene Kfz gibt, die preislich denen der Batterieautos nicht nachstehen. Für die Langstrecke rede ich dabei, also Kurzstrecke ist noch was anderes, da ist die Batterie im Vorteil. Aber dann würde der eine oder andere sich heute kein Batterieauto kaufen. Das heißt, ich glaube, die Industrie spielt ein bisschen falsch. Also sie will sich natürlich selber nicht jetzt unter Druck bringen, dass sie etwas schon propagiert, was es so noch nicht gibt. Und dann wird natürlich immer dasselbe Argument ins Feld geführt, fehlende Infrastruktur, also es gibt eben die Tankstellen noch nicht und dit und dann jenes. Das heißt also, man sucht sich schon die Argumente, die eigentlich pro Batterie noch laufen und in 2-3 Jahren dann umgemünzt werden zu den Mischformen.
Wobei auch das nicht wirklich Sinn macht, weil die Industrie ist ja mit dem Ottomotor eigentlich ganz gut gefahren.
Klar.
Und jetzt mussten sie Milliarden in die Hand nehmen, um die Batterie voranzutreiben. Wenn du sagst, die Wasserstoff wäre eigentlich viel wirtschaftlicher und auch für den Endverbraucher viel, viel günstiger und viel praktikabler, warum setzt man dann trotzdem auf die Batterie?
Ja, das sind Überzeugungstäterschaften. Das ist auch in gewisser Maße, das ist fundamentalistisch fast sogar, will ich behaupten. Mhm. Ich kenne eine Reihe Batteriefreunde, auch ich will mal sagen, wo Herr Musk von Tesla wie ein Guru ist, der eben der deutschen Autoindustrie natürlich, also das muss man ihm ja auch zugute halten, überhaupt den Druck erstmal gemacht hat mit seinen Fahrzeugen, die ja schick aussehen und alles. Ja, ich denke, man spielt da auch ein bisschen falsch. Oder es ist eine gewisse Lobby da. Da gibt es ja Professoren, ich könnte die euch auch nennen, das ist ein Professor Dudenhöfer und ähnliche, die sagen also, die Brennstoffzelle, Wasserstoff, also in 10, 15 Jahren frühestens kommt das. Mhm. Was dem entgegensteht, sind Aussagen von Toyota, sind Aussagen aus Japan, jetzt auch von Professor Wang Gang, früherer Technologieminister, heute Vorsitzender des Technologierates in China. Der Mann ist verantwortlich für die Batterie in China, in dem Sinne, wie sie eingeführt wurde. Und er ist selber Ingenieur, er spricht Deutsch, er war bei Audi Ingenieur. Dieser selbe Mann sagt jetzt, die Brennstoffzelle ist die Zukunft. Batterieförderung wird jetzt eingestellt in China. Zum Teil ist es das schon, aber irgendwann in den nächsten 1-2 Jahren ganz. Zugunsten der Brennstoffzelle. Es gibt die ersten Förderprogramme in China, 17 Milliarden Dollar Volumen. Ich kann mir vorstellen, das wird auf 50 oder 100 Milliarden aufgestockt. Das heißt, dann sagt China irgendwann hier 30.000 Wasserstofftankstellen. So ähnlich, wie sie jetzt schon gesagt haben, dass sie 1 Million Brennstoffzellen oder wasserstoffbetriebene Fahrzeuge bis zum Jahr 2030 auf der Strecke haben wollen. Aber es geht ja beim Thema Wasserstoff, ich erwähnte das eingangs, ja nicht nur um PKWs. Es geht, selbst ein Fahrrad kann man heute, Linde hat es rausgebracht mit so einer kleinen Kartusche. Wir reden über den Bereich Busse, wir reden über Schiffe. Die ersten, auch Ballard hat da ein Fährschiff, baut es gerade um. Frachtschiffe, die jetzt dann umgebaut werden Richtung LNG, Flüssiggas, aber dieses LNG dann auch perspektivisch von Wasserstoff abgelöst wird. Ganz spannend ist der Einsatz von grünem Wasserstoff in Zügen. Da gibt es ja schon einige, die fahren, von Alstom und Hyogenix haben da jetzt hier ein Projekt. Aber auch da wieder Ballard ist mit CRRC, dem weltgrößten Schienenfahrzeugkonzern der Welt, aus China zusammen. Seit Jahren wird da geforscht und entwickelt. Ich denke, da kommen auch nächstes Jahr die ersten Aufträge aus Forschungsprojekten. Also es geht in auch Straßenbahnen, es geht um eine Mannigfaltigkeit des Einsatzes. Und das macht es ja eben so spannend, wenn man eben genug regenerative Energie hat, die dann diesen Wasserstoff produzieren lässt. Gibt es natürlich auch schon wieder, ich will mal sagen, Kritiker, die sagen, ja, so viel regenerative Energie haben wir gar nicht. Oder es gibt auch Hürden, weil wir wollen ja auch nicht ganz Deutschland mit Windrädern vollpflastern oder jedes Dach mit der Photovoltaikanlage. Wirkungsgrad 18%, also kann man sich auch drüber streiten, auch wenn es mal 12 waren vor ein paar Jahren. Das kann auch mal bedeuten, dass wir diesen regenerativen Strom vielleicht aus Afrika beziehen. Also Stichwort Desertec. Mhm. Dass es da ganz andere Wege gibt der Zusammenarbeit, um eben genügend regenerativen Strom zu haben, um dann selbst Wasserstoff zu produzieren. Aber nehmen Sie LNG oder nehmen LNG. Jetzt wollen uns die Amerikaner das verkaufen und in Amerika wird es primär gewonnen aus Fracking, aus Fracking. Mhm. Und zwar nicht das Fracking, wie wir es bei uns in Deutschland machen, mit hohen Sicherheitsstandards, sondern Fracking in einem Maße, wie man einfach für die Umwelt sehr viel Schaden anrichtet. Und dann wird dieses Gas umgewandelt in Flüssiggas auf dem Transportweg dann zu uns. Das ist natürlich eine Kette, die ist völlig absurd. Also die kommt, die ist auch da, es werden ja die Terminals gebaut, aber da wird langfristig der grüne Wasserstoff der Gewinner sein.
Und wenn man jetzt die CO2-Emissionen von grünem Wasserstoff vergleicht mit der Batterietechnologie?
Ja, da gibt es keinen. Das ist immer die Frage. Es gibt ja immer diejenigen, die pro Batterie sind und pro Kontrabatterie. Oder pro Batterie und kontra Wasserstoff. Mhm. Man muss die gesamte ganze Kette sehen. Das heißt, eine Batterie, die ist ja nicht gleich da, sondern man muss natürlich die Rohstoffe haben. Das ist ganz viel Nickel, das ist Kobalt, das ist Lithium etc. pp. In der Batterie wird sich viel tun, was die Wirkungsgrade angeht. Also auch Professor Wang Gang darf ich da zitieren. Der meint, dass also die Energieeffizienz, die Energiedichte einer Batterie sich verdoppeln wird in den nächsten Jahren, aber ist dann auch vorbei. Also dann ist auch nicht mehr möglich, selbst jetzt Redox-Flow-Batterien, die Feststoffbatterie, es gibt da ganz viele tolle Entwicklungen. Aber er sagt eben, das ist physikalisch schatzte Grenze. Diese Grenze haben wir bei grünem Wasserstoff überhaupt nicht. Mhm. Wenn ich Hochleistungselektrolyseure nehme, also im industriellen Maßstab, und habe genug regenerativen Strom, der nicht eingesetzt werden kann. Und dazu muss man wissen, dass 90% der Kosten für die Produktion von Wasserstoff, von grünem Wasserstoff, ist Strom. Mhm. Und wenn ich den umsonst habe, dann kann ich natürlich ganz anders kalkulieren. Nein, worauf ich hinaus will, ist, die Batterie selber hat natürlich auch einen hohen CO2-Ausstoß, wenn man eben komplett die Förderung der Rohstoffe nimmt, den Bau, letztendlich auch das Recycling, was ja noch ein Problem darstellt, aber auch sicherlich gelöst werden wird. Also bei grünem Wasserstoff fällt kein CO2 an, mhm, weil es eben regenerativer Strom ist, der diesen Wasserstoff produzieren
kann. Gar kein CO2. Kein.
Okay. Also eine perfekte CO2-Bilanz. Mhm. Aber wie gesagt, mit der Batterie, da gibt es eben die großen Fans, die sagen, das ist es. Und das ist es eben nicht, weil man muss dann auch wirklich alles vergleichen. Das heißt also der Einsatz, die Produktionsverfahren, die Materialien, die ich einsetze. Da gibt es auch natürlich ein Argument im Bereich der Brennstoffzellengegner oder, ich würde mal sagen, Kritiker. Die Brennstoffzelle selber hat einen kleinen Anteil Platin in der Mehr, in der Schicht. Allerdings gibt es jetzt schon Forschungsformen, auch da wieder Bennett ganz weit vorne mit Forschungspartnerschaften mit Universitäten, dass man das Platin sogar fast 100% ersetzen kann. Also 80% ist es schon weniger, das war Firmen wie Daimler sagen das, aber das geht auch in der Richtung, dass bestimmte Materialien in der Menge gar nicht mehr notwendig sind. Und was natürlich wichtig ist, Platin ist kein Verbrauchsgegenstand, sondern der bleibt ja weiter. Das ist ja wie beim Katalysator. Das heißt, das ist ja nicht weg, wenn man es einsetzt. Aber es geht natürlich um Wirkungsgrad. Es geht darum, wie setze ich es ein und welche Kosten sind in der ganzen Kette da. Und da gibt es ganz tolle Studien, zum Beispiel auch des Fraunhofer-Instituts, kürzlich veröffentlicht. Und danach ist die Brennstoffzelle der Batterie also hauchhoch überlegen.
Mhm. Hat denn die Brennstoffzelle keine Lobby? Oder woran
doch, liegt doch? Aber eine Lobby, die sich noch nicht so stark ausdrücken kann. Ja. Es gibt natürlich den Deutschen Wasserstoffverband. Mhm. Ich selber bin seit vielen, vielen Jahren Mitglied der Wasserstoffgesellschaft Hamburg. Das ist ein Verein, der das Ziel hat, Wasserstoff bekannter zu machen. Ja. Überhaupt, was da für Potenziale schlummern, welche Märkte sich damit befassen. Wie gesagt, Wasserstoffverband gibt es. Es gibt auch auf europäischer Ebene verschiedene Institutionen. Aber die Batterielobby ist doch noch wesentlich stärker, weil natürlich die Autoindustrie vor allem dahinter steht, die ein Interesse haben müssten, dass beides kommt, aber die halt eben erstmal auf das eine Pferd setzt, um später auf das Pferd zu wechseln.
Aber wobei ja Wasserstoff eigentlich ja schon vor der Batterie gab es ja schon. Also BMW vor 10, 15 Jahren hat ja Wasserstofffahrzeuge gehabt und auch alle getestet. Also,
ja, klar.
Und dann sind die irgendwie weggegangen, ne? Und dann kam die Batterie. Also macht ja eigentlich keinen Sinn. Warum pusht man jetzt so die Batterie?
Ja, es ist ein bisschen, sagen wir, der ganze Klimawandel. Ich hätte fast gesagt, Hype ist es ja nicht, sondern das Negative ist es ja. Das ist ja eine negative Entwicklung, Phobie, wie man sagen jetzt, wenn man Greta Thunberg da nimmt. Man setzt auf verschiedene Pferde, die aber mehr so eine Art Alibi für mich darstellen. Also auch ein gewisser Aktionismus ist meines Erachtens damit verbunden. Dann natürlich klar über Strafgebühren der EU, über neue Märkte, die da kommen. Man muss ja auch den Verbraucher mitnehmen, also der jetzt natürlich geschockt ist über die Diesel-Affäre als Beispiel. Mhm. Diesel ist ja per se nicht schlecht. Also, da gab es ja wahnsinnige Verbesserungen in den letzten Jahrzehnten. Ja. Also man redet auch von vielen Seiten bestimmte Technologien einfach schlecht. Manchmal aus Unwissenheit, manchmal aus reiner parteipolitischer Propaganda oder Interessenlage. Ist leider so, aber war immer schon so. Ja, es hat viele schon gegeben. Auch batteriebetriebene Fahrzeuge gab es auch Anfang des Jahrhunderts. Also es gab alle schon mal. Und wir Wasserstoff selber, die von der Erfindung, reden wir auch über bummelige 150 Jahre. Mhm. Was ich nur sagen will ist, alles hat seinen Zeitpunkt, wo es dann in den Markt kommt, wo er Momentum da ist, wo es sich überhaupt erst rechnet. Mhm. Wir hatten ja Anfang 2000 hatten wir noch wenig regenerativen Strom. Und heute haben wir ihn in großen Mengen. Die Skalierungseffekte haben sich verbessert. Die Effizienz der verschiedenen Systeme haben sich verbessert. Als Beispiel bei Windrädern, dass sie über Repowering natürlich, über größere, auch anders strukturierte Windräder natürlich eine größere Energiemenge rausholen. Also dasselbe Windrad mit einer alten Technologie in einer erneuerten Weise ist auf einmal viel effizienter. Das heißt, alles hat seine Zeit, muss man einfach sagen. Das Timing ist wichtig. Und dieses Timing, möchte ich behaupten, ist auch das Timing, was jetzt auch für die Börse in diesem Bereich also geradezu ideal erscheint.
Mhm.
Weil jetzt alle Puzzlesteine wichtig da sind, die man eigentlich für eine gute Börsenstory braucht. Okay. Alle mir bekannten Unternehmen im Bereich der Brennstoffzellenentwicklung oder auch im Bereich Wasserstoff sind bislang R&D-Companies, also Research and Development, Forschung und Entwicklungsfirmen, die einfach die letzten oder die letzten zwei Jahrzehnte dazu genutzt haben, sich in bestimmten Märkten zu positionieren. Aber sie haben eigentlich erstmal nur Geld verbrannt. Also Forschung und Entwicklung. Sie haben optimiert, sie haben verbessert, sie haben bis eben Produkte dabei rauskamen, die jetzt nun marktreif sind. Dieser LCS-Stack von Ballard ist da ein super Beispiel, weil den kann man ja in Bussen einsetzen, LKWs, in ganz vielen anderen Dingen. Und diese Firmen stehen jetzt genau an dieser Schwelle, wo sie vom Forschungsunternehmen übergehen in ein operativ arbeitendes Unternehmen. Da kann ich die amerikanische Plug Power benennen. Die haben sich konzentriert auf den Bereich Material Handling, auf Gabelstapler. Das heißt, sie tauschen Batterien aus. Das machen sie für Amazon, für Walmart, für viele Großunternehmen. Sie setzen ein Brennstoffzellensystem rein, schaffen eine Wasserstofftankstelle an. Das heißt, weil Brennstoffzellen, Fahrzeuge, Gabelstapler etc. können auf einmal im 3-4-Schichtbetrieb fahren. Also weil auch in wenigen Minuten getankt werden kann. Und die haben sich auf diesen Bereich konzentriert. Oder auf Kurierfahrzeuge, DHL, Elektroscooter, da ist Plug auch dabei. Ballard ist in sehr vielen Bereichen drin, wo jetzt aus Forschungspartnerschaften Aufträge kommen. Sie haben 30% chinesische Aktionäre, die Firma Weichai und Broad Ocean. Broad Ocean baut 50 Millionen Motoren im Jahr für große Unternehmen wie Tata in Indien zum Beispiel. Die halten 30% der Firma. Sie haben 160 Millionen auf der Bank, keine Schulden. Börsenbewertung 1,2 Milliarden. Diese 1,2 Milliarden sind auch interessant, weil große Fonds eigentlich sich Unternehmen erst angucken, wenn die eine gewisse Marktkapitalisierung erreicht haben. Also ich will mal so übertrieben sagen, unter einer Milliarde guckt sich ein großer Fonds oder vielleicht Firmen wie BlackRock oder andere Unternehmen gar nicht an. Sondern die sagen, die müssen eine gewisse Marktkapitalisierung haben, die müssen eine gewisse Größe haben. Und deswegen ist Ballard, und ganz spannend, auch vor einem Monat in zwei Indizes gekommen, den TSX Standard & Poor's Canada Index und den TSX 30 Index. Also es ist eine Art Ritterschlag, dass dieses Unternehmen jetzt in diesem Wertpapierindex, in diesem Aktienindex drin ist. Ballard hat viele Testreihen gemacht. Wir sprachen anfangs über Busse. Und aus diesen Kleinserien, mal hier 5 Busse, mal 20 da, 15 Aberdeen etc. pp., da werden jetzt in den nächsten 2-3 Jahren richtig große Aufträge. Also ich kann mir vorstellen, dass eine Stadt wie London sagt, hier 1000 Wasserstoffbusse in 2 Jahren. Oder dass selbst sogar Initiativen hier Hamburg und Berlin, die sich zusammengetan haben, haben ihre Kaufkraft gebündelt, um batteriebetriebene Busse zu kaufen. Da hätte ich eigentlich geglaubt, dass sie sagen, komm, wir kaufen erstmal 500 und schauen mal, was in den nächsten 2 Jahren passiert. Dann kaufen wir die anderen 500 und das können dann Wasserstoffbusse sein. Ja. Also wie es jetzt im Wuppertal passiert ist und Köln, also wo Van Hool die Busse liefert. Also diese Story ist rund. Die Firma hat gesunde Bilanzverhältnisse, sie haben ein sehr gutes Management, was übrigens auch nächste Woche nach Hamburg kommt. Mr. McEwan ist hier in Hamburg bei dem Hydrogen Symposium, wird dann hier sprechen. Die Firma ist kerngesund, voller Auftragsbücher, aber diese Auftragsbücher, die stehen erst am Anfang, richtig gefüllt zu werden. Das heißt, wenn Ballard die Produktion der LCS-Stacks, das ist ein Venture 50-50 mit Weichai, dann können sie den Weltmarkt bedienen, weil sie ein Agreement haben, dass sie aus der chinesischen Produktion den Weltmarkt bedienen, während Weichai den chinesischen Markt bedient. Wobei der chinesische Markt ist so riesig, also das, denke ich mal, reicht auch diesem großen Unternehmen erstmal. Aber Ballard kann natürlich damit die Produktionsbedingungen Chinas für sich nutzen. Also liefert die Technologie und kann gleichzeitig das fertige Produkt auf die Weltmärkte übertragen. Und ich rechne mit riesigen Aufträgen im Bereich der Schienenfahrzeuge. Ähnlich wie es ja jetzt gewesen ist mit Alstom und Hydrogenics hier in Deutschland. Für Schiffe, für Busse natürlich, aber auch ganz spannend, sogar mega spannend, Brennstoffzellensysteme für Drohnen, für unbemannte Flugkörper. Da hat sich gezeigt, dass mit der Brennstoffzelle, mit wasserstoffbetriebenem Antrieb, so eine Drohne also wesentlich länger als eine rein batteriebetriebene Drohne in der Luft sein kann. Also wesentlich länger heißt sogar von Stunden auf Tage. Also das sind dann schon enorme Differenzen. Da hat Ballard die Firma Protonix übernommen vor ein paar Jahren, hat sich aber von einem Bereich getrennt. Das geht um Brennstoffzellensysteme für Soldaten im Feld. Da hat man gesagt, das macht ihr mal. Das ist natürlich auch militärischer Einsatz für diese Dinge, ist natürlich gigantisch. Aber sie haben sich konzentriert auf die Weiterentwicklung von Drohnen, das haben sie behalten. Da arbeiten sie mit Inuit zusammen, Boeing und anderen Firmen. Und da auch wiederum eine hochinteressante Message oder Mitteilung, die doch keiner irgendwie richtig aufgegriffen hat. Und zwar hat United Parcel Service, UPS, vor 2 Wochen die Genehmigung bekommen, mit Drohnen Pakete auszuliefern. Vorerst bis zu 25 Kilo, amerikaweit, die ersten ihrer Art. Und jetzt muss man wissen, dass UPS mit Ballard und anderen schon zusammenarbeitet für Kurierfahrzeuge. Das heißt, dass die nicht nur mit reiner Batterie betrieben werden, sondern als Brennstoffzellen-Hybridfahrzeuge. Vielleicht sogar die Brennstoffzelle als Verlängerungsarm, genannt Range Extender. Und UPS jetzt mit dieser Drohne, das ist natürlich meine Spekulation, also ich kombiniere das, das sind keine Fakten, sondern das sind meine Erwartungen, also ohne Obligo. Aber wenn UPS schon mit Ballard zusammen bei Kurierfahrzeugen, dann liegt es eigentlich ziemlich nah, dass sie mit Drohnen auch noch irgendwas machen. Und der Markt für Drohnen wird in den nächsten 3 bis 5 Jahren auf 50 Milliarden Dollar im Jahr geschätzt.
Das heißt, 50 Milliarden Dollar?
Ja, pro Jahr. Und zwar Drohnen, sagen wir so, in abgeschlossenen Regionen, das ist ja ähnlich wie mit selbstfahrenden Fahrzeugen, bis die dann wirklich selbstfahrend fahren können auf freier Fläche, vergehen auch nochmal 10 bis 20 Jahre. Jedenfalls sagt das der zuständige Mann bei Daimler, den ich da gerade auf dem Vortrag gehört habe. Aber in geschlossenen Räumen, und ein geschlossener Raum kann eine Universitätsklinik sein, ein Krankenhauskomplex, eine Universität oder ein von Amazon eine Lagerfläche. Das heißt, dass dann natürlich auf diesem begrenzten Areal natürlich Drohnen perfekt zum Einsatz kommen können, dass sie von A nach B innerhalb kürzester Zeit bestimmte Dinge transportieren. Und da ist Ballard ganz weit vorne. Interessanterweise hat auch Plug Power sich da eine kanadische Firma einverleibt, die auch im Drohnenbereich aktiv sein soll. Plug hat ja bereits Amazon als Kunden für Gabelstapler. Aber ich glaube, da ist Ballard noch ein bisschen weiter. Auch von den Bilanzverhältnissen sieht Ballard noch wesentlich besser aus.
Das heißt, welche Empfehlungen würdest du rausgeben jetzt für Aktien im Wasserstoffbereich? Welche Unternehmen sind spannend, unabhängig jetzt mal oder neben Ballard, die du jetzt schon genannt hast?
Also Ballard ist für mich der absolute Top-Wert, weil Ballard repräsentiert die ganze Branche, die ganze Industrie. Also wenn man überhaupt auf dieses Themenfeld setzt, dann kommt man da überhaupt nicht vorbei. Okay. Aktie hat sich jetzt verdoppelt. 1,2 Milliarden Börsenbewertung, aber ich denke, das fängt gerade erst an. Das heißt, dass eine Ballard für mich, sagen wir, in 1 bis 2 Jahren 10, 20 Dollar wert sein kann, weil sie jetzt endlich in das Produktive übergehen und damit auch Geld verdienen.
Wo wird die gehandelt, die Aktie?
Ja, in allen wichtigen Börsenplätzen, also in New York an der Nasdaq, natürlich Toronto an der Heimatbörse, in Frankfurt, also überall. Und die Kursunterschiede sind auch marginal, also Also die Märkte am liquidesten sind sie in den USA.
Wo steht die Aktie momentan ungefähr?
Die ist bei ungefähr 4,60 Euro ungefähr. Hat jetzt einen kleinen Rückschlag erlitten, das nenne ich Gewinnmitnahme. Sie war kurz auf 5,70 Dollar, also das entspricht dann ja auch ungefähr 5 Euro oder 5,10. Kleiner Rebound, aber vom langfristigen Chart geht das also meines Erachtens jetzt auf 10 Dollar in den nächsten 1 bis 1,5 Jahren. An zweiter Stelle, also das ist mir eben ganz klar, es gibt einige Werte, die ich verfolge, auch Nel ASA in Norwegen, die profitieren jetzt durch ihre Technik im Bereich Elektrolyseure und Tankstellenbau, haben es richtig gemacht, dass sie sich die amerikanische Firma Proton Onsite gekauft haben, weil das war ein absoluter Frontrunner für die Brennstoffzelle. Also sonst hätte Nel ASA eigentlich kein operatives Geschäft, wenn sie dieses US-Geschäft nicht hätten. Nel ASA ist mir allerdings zu hoch bewertet, auch mit 1,2 Milliarden Aktien, das ist jetzt keine Kaufempfehlung, also da bin ich eher kritisch, da ist eine Ballard, hat so viele Vorteile. Dann gibt es allerdings auch zwei, muss ich auch so sagen, hochspekulative Unternehmen, die über enormes Know-how verfügen, auch über Märkte verfügen. Es geht um Brennstoffzellenkraftwerke. Beide Unternehmen sind, ich will mal sagen, unter Druck geraten durch Interessen. Sie haben sich falsch aufgestellt, sagen wir, in bestimmten Finanzierungsformen. Um ein Beispiel zu nennen, da hat ein Unternehmen, Fuel Cell Energy, hat mehrere Kategorien von in Stammaktien wandelbaren Vorzugsaktien ausgegeben. Das heißt, der Halter der Vorzugsaktien kriegt eine feste Dividendenrendite, also unabhängig, ob es Fuel Cell gut geht oder nicht. Da haben sie schon mal eine gewisse Ertragsbasis. Der Halter dieser Anleihen, dieser Vorzugsaktien, Convertible Preferred, aber sie sind tauschbar in Stammaktien und zwar leider nicht zu einem festen Tauschkurs. Also wenn man sagt, die steht bei 10 Dollar, im Verhältnis 1 zu 10, dann weiß man, also 1 Dollar kann die getauscht werden pro Aktie. Nein, sondern in einem Verhältnis, ein Ratio. Und das hat meines Erachtens dazu geführt, man muss ja vorsichtig sein, wie man es ausdrückt, aber dass die Halter der Vorzugsaktien falsches Spiel gespielt haben, indem sie nämlich quasi die Aktie short gegangen sind, die normale Stammaktie, weil sie auf tieferem Niveau immer wieder durch das Tauschen von Vorzugsaktien immer mehr Aktien bekommen haben. Das hat eine gewisse Inflation von neuen Aktien gegeben. Es gab auch schon einen Reversal Split, also das heißt, man hat eine Kapitalzusammenlegung schon gemacht, 1 zu 12. Und jetzt sind wir schon wieder bei 210 Millionen Aktien, die ich allerdings nicht als Risiko ansehe, dass da ein Reversal Split nochmal kommen wird. Nel-Asa, wie gesagt, 1,2 Milliarden Aktien, also 170 Millionen hat Ballard. Also das ist eigentlich egal, die Aktie steht ja auch sehr niedrig, bei Eurocent etwa 0,27. Dazu muss man wissen, es gab einen Managementwechsel, eine Unternehmensberatung saniert das Unternehmen. Sie haben 10 Millionen Dollar von Exxon bekommen für ihre Carbon-Capture-Technologie, da ist FuelCell weltweit führend, also dass man CO2-Emissionen methanisiert, Brennstoffzellenkraftwerke, die das Unternehmen baut. Also in Deutschland gibt es in Berlin eins dieser Kraftwerke, also FuelCell hat richtig bewiesenermaßen da ganz viele Sachen im Markt, muss aber natürlich die eigene Kapitalsituation verbessern. Da gibt es Partner, die wollen ihr Geld wieder haben, Finanzierungspartner, Projektpartner, und jetzt ist natürlich die Ausgabe von Aktien, besorgt man jetzt das fehlende Eigenkapital, um eben auch diese Restschulden zu tilgen. Eine Bank wurde bereits ausgelöst, die sehr viel Druck gemacht hat, was mir nicht ganz eingeleuchtet hat, aber so ist man ja nicht in der Tiefe drin bei diesem Unternehmen, was da im Hintergrund alles so läuft. Dass sie den Vorstandsvorsitzenden im Einvernehmen rausgesetzt haben, werde ich ebenfalls als positiv. Dadurch, dass man sich einvernehmlich geeinigt hat, denke ich, ist das auch ein gutes Zeichen. Sonst hätte so jemand wahrscheinlich geklagt auf Abfindung und so, wenn da nicht irgendwas gewesen wäre. Also das ist ein hochspekulativer Wert, da würde ich sagen, top oder flop, weil mit 25, 27 Cent ist es ein Penny-Stock, ist es hochspekulativ. Spannend ist, dass die Firma über 2 Milliarden Dollar Auftragsbestände hat und eine Technologie. Und was ganz interessant ist, sie haben vor 2 Wochen eine Partnerschaft mit E.ON gemacht, E.ON Energy Solutions, also Tochter von E.ON, um diese Brennstoffzellenkraftwerke in Deutschland einzuführen. Also es sind viele Puzzlesteine, die sehr positiv sind, aber es ist eben noch nicht alles abgesichert, aber es läuft auf die richtige Richtung hinaus. Das ist nichts für Anleger, die 1-2 Jahre, also die konservativ sind, sondern das ist wirklich für, ja, ich will ja auch nicht sagen Zocker oder Player, aber es ist für Leute, die einerseits in die Technologie glauben, was die Firma alles so macht. Man kann auf die Website gehen, fuelcellenergy.com, da kann man ganz viel lesen. Also das ist alles technologisch bestätigt. Das Zweite ist die Firma Bloom Energy, das Börsensymbol BE, also Bertha Emil. Aktie ist dramatisch gedrückt worden, die war lange Zeit zwischen 15 und über 30 Dollar. Aktuell bei ungefähr 3 Dollar. Die ist gefallen. Da gab es einen Research-Bericht, den ich habe ihn gelesen, sehr kritisch sehe, weil man kann immer konstruieren, was einem gerade einfällt oder was man als Negativargument gegen ein Unternehmen aufbringt. Von einer Firma auf einen Research-Report parallel gab es Class-Action-Suits, das sind sogenannte Sammelklagen, die ich im VW-Fall gut finde. Das heißt, wenn Leute sagen, mein Auto ist nichts mehr wert wegen dem Dieselskandal, dann sehe ich eine Sammelklage als positiv an. Im Fall von Bloom Energy sind die Sammelklagen, also dass die Firma bestimmte Serviceverträge nicht richtig dargestellt hätte und dass sie, also man hat das schon konstruiert und da auch wiederum meine Annahme, auch wieder ganz klar ohne Obligo, dass Shortseller, die massiv die Aktie leer verkauft haben, mit diesem Research-Bericht und begleitenden Maßnahmen, Stichwort Class Action Suits, also da gerade eben die Aktien versuchen zu drücken. Nichtsdestotrotz, die Firma hat 311 Millionen Dollar in der Bank, hat 380 Millionen Börsenbewertung aktuell, bekommt mit Duke Power über 200 Millionen rein für den Verkauf von bestehenden Brennstoffzellenkraftwerken, hat allerdings auch über 600 Millionen Schulden, bloß Schulden sind ja relativ, wenn man sie bedienen kann. Ja. Und Bloom Energy, und das ist eigentlich wie ein Ritterschlag, hat eine ganze Reihe von Brennstoffzellenkraftwerken gebaut für Firmen wie Apple, Google. In Indien haben sie eine Niederlassung für Intel. Also das ist schon nicht ohne. Und das Spannende, diese Brennstoffzellenkraftwerke mit hoher Effizienz, die dienen eigentlich dazu, dass diese Unternehmen Netzgrid-unabhängig sein wollen. Das heißt also, da ist so ein Brennstoffzellenkraftwerk angedockt an ein Rechenzentrum zum Beispiel. Und Rechenzentren verbrauchen ja wahnsinnige Mengen von Energie. Das heißt, dass man eben jetzt wie im Fall Kalifornien, wo jetzt ein Waldbrand war und wo eben Energieversorger ihre Stromnetze abgestellt haben, dass man dann halt eben von diesen Netzen unabhängig ist. Und da erwarte ich von Blumen, dass da enorme Auftragspotenziale weltweit kommen. Es gab einen kleinen Rückschlag. Kalifornien, New York wollten gefühlt päpstlicher als der Papst sein. Das heißt also, sie haben argumentiert, dass auch bei der Erdgasnutzung für ein Brennstoffzellenkraftwerk CO2-Emissionen entstehen, aber man will dann, dass es 100% regenerativ ist. Mhm. Und hat aber Bloom auch schon gesagt, ähnlich wie FuelCell, wir können auch Biogas nehmen, wir können grünen Wasserstoff nehmen, wir haben da ganz viele Möglichkeiten, aber es geht erstmal jetzt nur um die Gesamteffizienz. Und das muss sich sowieso alles dem Markt anpassen, den Umständen anpassen. Also da ist dann quasi, da ging dann der Rückschlag des Aktienkurses los, dass eben Bundesstaaten in Amerika, die besonders wichtig sind für Bloom, dass die auf einmal sich etwas zurückhaltend verhalten haben. Mhm. Nichtsdestotrotz ist Bloom weltweit aufgestellt. Und ich kann mir vorstellen, mit den ganzen Initiativen in Indien und anderen Ländern, also dass es da kein Problem geben wird, genug Aufträge zu generieren.
Wenn ich jetzt als Privatanleger in grüne Aktien investieren will und mir das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist, auch sage, vielleicht will deutsche Unternehmen unterstützen, in welche Branchen denkst du da? Also wo sollte man reingehen? Was ist sicher? Wo gibt es die größten Gewinnerwartungen?
Ja, der Begriff Nachhaltigkeit, der kommt ja aus der Forstwirtschaft. Mhm. Das heißt also, jeden Baum, den ich Fälle, muss ich ein Gegenstück da zustellen, dass das eine Aufforstung wieder möglich ist. Unternehmen, die in diesem Bereich drin sind, sind natürlich alle großen, ich will mal sagen, Konzerne, Anlagenbaukonzerne. Da nehmen als Beispiel auch Linde als Gasehersteller, als einer der führenden. Da gehört natürlich auch eine Siemens mit dazu, die in allen möglichen Bereichen natürlich die Brennstoffzelle auf ihrer Agenda haben. Ist halt eben nur so, dass der ganze Themenkomplex Brennstoffzelle und Wasserstoff in diesen Unternehmen relativ zur Gesamtgröße natürlich sehr klein ist. Ja. Also das heißt, wenn man jetzt die Brennstoffzelle definiert über Siemens, kann man eigentlich nichts falsch machen, eine Siemens im Portfolio zu haben. Auch eine Linde würde eigentlich immer gut laufen. Das sind Standardwerte, das sind Blue Chips. Aber sie lassen sich nicht so definieren, wie es eben eine Ballard tut, die eben ganz klar einen Markt, eine Nische, bestimmte Weltmärkte im Visier hat. Also ja, fairerweise muss man sogar sagen, dass jedes große Unternehmen in irgendeiner Weise auch Dinge liefert oder herstellt, die dann auch nicht nachhaltig sind. Mhm. Ob es die Verpackung von einem Müsli-Riegel ist oder der Bau von einer Anlage im militärischen Bereich oder so. Also ja, da sind im Brennstoffzellenbereich, da gibt es ein paar Player, wo man sagen kann, die sind wirklich nachhaltig in der Art, wie sie Materialien einsetzen, wie sie Recycling betreiben, wie sie Produkte entwickeln, die nachhaltig sind. Aber so gesehen ist sie da kein Unternehmen, was so fokussiert und so klar definiert in diesem Bereich aktiv ist. Also man müsste sich mehrere Werte immer zulegen. Auf einen Wert setzen ist ja wie die Zahl bei Roulette, ist klar. Aber wenn man sich eine Plug hinlegt, eine Ballard in einem bestimmten Ratio, eine Bloom in einem bestimmten Ratio, ich weiß nicht, ob ich immer schon Eigenwerbung machen darf, ist allerdings auch Non-Profit. Ich habe bei Wikifolio ein Musterdepot, das nennt sich BZ Vision. BZ steht natürlich logischerweise für Brennstoffzelle Vision. Da habe ich jetzt auch viel Glück gehabt, also Ballard Power hatte ich 75% Anteil drin. Hatte Hydrogenics drin, diese Firma auch aus Kanada, auch ein Marktführer. Die wurden von Cummins Engine für 300 Millionen Dollar übernommen. Cummins ist ein sehr großer Motorenhersteller. Also ein Unternehmen, was weiß, dass mit Hydrogenics sie genau richtig liegen. Mhm. Für Elektrolyseure, für Wasserstofftankstellen, aber eben auch für Brennstoffzellen-Stacks für LKWs und ähnliches. Also das macht schon Sinn. Die waren dann eben im Kurs, haben sich verdoppelt. Da habe ich jetzt Bloom und auch Fuel Cell Energy nachgekauft, habe aber Bloom und Energy natürlich also mit 15% Depotwert relativ marginal. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wenn eine Fuelzelle und eine Bloom sich dahin entwickeln, wo ich es erwarte, und da gehe ich nicht davon aus, dass sie um 10-20% steigt, sondern ich erwarte, dass diese Aktien sich im positiven Fall, wenn eben die Nachrichten gut werden und die Firmen bestimmte Informationen und Daten liefern können, dass sich dann diese Aktien vermehrfachen werden. Mhm. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt durch meine beruflichen Erfahrungen mit Höhen und Tiefen und allem, was dazugehört, dass selbst wenn jetzt Bloom und Fuel Cell, was ich nicht erwarte, aber das ist Worst Case, also gar nicht mehr existent sein würden oder auf dem aktuellen Niveau übernommen würden, die Gefahr ist ja auch immer da, dass einer sagt, komm, die haben ja so tolles Know-how, die kaufen wir uns jetzt, das kriegen wir ja billig, die Firmen, sogar extrem günstig. Aber dass selbst im Worst Case Szenario durch das Ballard-Engagement, ich davon ausgehe, dass wenn Ballard, sagen wir mal, 6, 7, 8 Dollar erreicht, diesen Verlust sogar nicht nur übersteht, sondern sogar ausgleicht. Okay. Also das unter dem Aspekt der Diversifikation, der Risikostreuung. Ja, ja. Also man sollte nie auf nur ein Pferd setzen. Man muss auch wissen, dass natürlich Börse keine Einbahnstraße ist. Muss gestehen, es gibt viele Zeichen, dass wir irgendwann einen Crash sehen werden, weil viele Staaten heidenlos überschuldet sind, trotz niedrigen Zinsen nichts gemacht haben, die Verschuldung in den Griff zu bekommen. Die Konjunktur durch Dinge wie diese Verrücktheiten des amerikanischen Präsidenten mit Handelszöllen und so weiter, die eigentlich allen schaden, das sind Dinge, die durchaus auch mal einen Börsencrash zur Folge haben können. Was auch übrigens gesund ist, also nichts geht nur in eine Richtung. Ja. Aber dann ist natürlich auch beim Börsencrash eine Ballard auch natürlich tiefer, dann fällt alles. Mhm. Gleichzeitig, wenn man über den Tellerrand hinausschaut und eine Anlagephase von 2 bis 5 Jahren nimmt, dann denke ich, müsste man eigentlich sehr im Gewinn liegen. Und wenn man dann noch Cost Average macht, wie es ja eigentlich die Empfehlung ist bei Fondsanlagen, dass man nicht alles auf die Karte setzt und so fort, selbst bei einem Fonds nicht, sondern dass man sagt, man kauft jeden Monat X dazu oder hat ein bestimmtes Budget, wo man sagt, von meinem gesamten Wertpapiervermögen, von Anleihen, Aktien, Fonds, 5%, sagen wir mal, Brennstoffzellenaktien und dann immer sukzessive nachkauft, dass man einen längeren Zeitraum nimmt. Spannend ist, dass jetzt China Japan folgt. Mhm. China wird uns auch Druck machen, also der Autoindustrie als Beispiel, die wird Quoten bekommen in den nächsten 1-2 Jahren, auch im Brennstoffzellenbereich. Japan bricht jetzt vor mit der Olympiade 2020, Hydrogen Society wollen sie sein, noch nicht grünen Wasserstoff, sondern sie kaufen den Wasserstoff in Australien. Mhm. Aber über diese Länder, oder also China, Japan als Beispiel, oder auch Kalifornien als Beispiel in den USA, ist es so, dass die Brennstoffzelle immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und damit natürlich auch die Bewertung der betreffenden Unternehmen natürlich auch damit enorm profitiert. Mhm. Also wenn jetzt eben Züge damit fahren, Busse immer mehr damit fahren, PKWs in größerer Stückzahl auf den Markt kommen, Drohnen, U-Boote sowieso, kennen wir hier, HDW, Schiffe. Also je mehr Anwendung, je mehr Auftragspotenzial, umso mehr werden diese Aktien auch entdeckt.
Klar.
Also sie sind immer noch auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau. Also da kann man nicht von Euphorie sprechen. Mhm. Ist immer noch eine sehr große Skepsis da. Stichwort Wasserstoff als Oberbegriff. Mhm. Aber das wird sich sukzessive ändern. Und da ist auch die Klimadebatte jetzt Stichwort Future for Friday und ähnliches ist da durchaus sehr hilfreich.
Das heißt, du siehst im Markt der grünen Aktien eher so die Branchen Energie und Mobilität?
Ja, ja, klar.
Und sonst keine oder schon auch noch?
Ja, es geht als beispielsweise im Bereich von Wohnimmobilien. Ja. Das heißt, dass natürlich jetzt auch durch verschiedene Gesetze und ähnliches, dass bestimmte Heizungen ersetzt werden müssen. Da ist die Brennstoffzelle ganz weit im Vordergrund. Es gibt verschiedene Anwendungen, es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Es geht sogar so weit, dass man Elektrosoleurtechnik sogar im Mehrfamilienhaus einsetzen kann, also Photovoltaikanlage als Energiequelle als Beispiel, die eigenen Wasserstoff produzieren lässt. Und dann geht es um Wärme, um Strom, also dass man sogar autark ist. Das Gleiche gilt ja auch für Unternehmen aus der Windbranche. Die müssen sich jetzt alle ein bisschen umgucken, je nach Land natürlich, in dem man drin ist. Aber wenn ich an das unsinnige EEG-Gesetz denke, das Erneuerbare Energiengesetz, was künstlich also sehr viele Kosten produziert, die der Verbraucher zu tragen hat, das man eigentlich abschaffen müsste meines Erachtens und völlig neu marktwirtschaftlich aufstellen müsste, dann ist es so, dass manche Windparkbetreiber ihre Förderung im nächsten Jahr nicht mehr bekommen. Das heißt, sie müssen sich überlegen, was mache ich da mit dieser Windenergie? Mhm. Und da stellt sich natürlich auch die Alternative in Form von der Produktion von Wasserstoff. Mhm. Das heißt, dass ich eine Wasserstofftankstelle andocke an einen Windpark zum Beispiel und dezentral quasi eine neue Einnahmequelle generiere. Also da gibt es ganz viele Wege und Mittel in der Richtung zu denken.
Das heißt, die sind jetzt gerade ein bisschen unter Druck. Die müssen handeln, letztendlich auch investieren. Also
na klar.
Schon auch eine gefährliche Aktie eigentlich, oder? Wenn man jetzt irgendwo in Windunternehmen investiert hat, oder? Wenn
ja, die Energie selber ist ja also perfekt. Ja. Hängt natürlich vom Standort ab. Klar, der Wind muss wehen. Es gibt natürlich auch Dinge, die haben zu tun mit der Optik natürlich auch. Also das, wenn man das so sieht, wenn man jetzt von Berlin nach Hamburg oder Hamburg nach Berlin fährt, also wie viele Windparks es gibt, in welcher Menge natürlich, ist das natürlich auch für die Umwelt, also nicht gerade schön anzusehen. Ich meine, wir müssen mehr machen weltweit in der Richtung. Die Frage ist eben, stellt sich, an welchen Standorten es am meisten Sinn macht. Standorte, die, ich würde mal sagen, nicht gerade in einem Wald sich befinden oder in der Nähe von Dörfern, Städten und so weiter. Also man muss schon darauf achten, wo es gemacht wird. Aber Windenergie per se ist ja gut, weltweit. Ich meine, die Anlagenbauer haben ja volle Auftragsbücher, auch wenn es da Unterscheidungen gibt, je nach Markt. Mhm. Die einen offshore, die anderen onshore. Ja. Größe der Windanlagen und natürlich auch in den Ländern, in denen die verschiedenen Firmen dabei sind. Aber dieser Boom selber, der wird meines Erachtens weitergehen, nur in abgewandelter Form.
Was kann man denn jetzt noch abschließend Privatanlegern und kleinen Aktionären, was kann man denen raten, wenn die sagen, sie wollen nur noch in nachhaltige Aktien investieren? Also worauf soll man achten?
Ja, Nachhaltigkeit, dass die Firmen oder die Unternehmen, deren Aktien, sagen wir, in einem Portfolio enthalten sind, was sich mit Nachhaltigkeit befasst, dass es sich um Wachstumsmärkte handelt, in denen diese Unternehmen tätig sind. Grüne Fonds gibt es eine Menge. werden allerdings auch sich nicht abkopseln können von allgemeiner Börsenlage. Also das, letztendlich geht es immer darum, das ist übrigens ähnlich wie mit dem Auto, also ob es ein Batterie- oder Brennstoffzellensystem hat, der Verbraucher wird immer den Preis als regulativ sehen. Also das heißt auch, es muss sich rechnen halt.
Ja, ja.
Und nachhaltig heißt natürlich auch für mich, sagen wir mal, langfristig zu denken. Langfristig in dem Fall auch mittelfristig, 2 bis 5 Jahre. Es wird Skalierungseffekte geben. Man sollte gucken, gibt es da Firmen, die wie Nile ASA oder auch Powerterm in Schweden und andere, die da gut aufgestellt sind. Da würde ich bei manchen nicht sofort reingehen, sondern eben abwarten, bis da mal ein Pullback kommt, weil einige Firmen sind auch schon ganz schön luftig bewertet. Aber so eine Ballard oder diese 3-4 Titel, die wir jetzt eben genannt haben, Blumen und wie die alle heißen, einfach sich mal eine Position hinzulegen, im kleinen Rahmen, natürlich nicht zu klein, weil das hängt auch mit Depotgebühren, mit Anschaffungskosten zusammen, Minimumgebühren der Banken natürlich. Also es hängt natürlich auch vom allgemeinen Vermögensstand ab, was jemand überhaupt in Wertpapieren investiert. Mhm. Aber dass man einfach sich 2-3 Werte hinlegt und auch immer ein bisschen Geld parat hat, um nachzukaufen, wenn es kurzfristige Rückschläge gibt, sei es Gewinnmitnahmen, sei es aber auch allgemeine Umstände, also Stichwort Börsencrash und Ähnlichem, dass man dann letztendlich über 2, 3, 5 Jahre einen guten Durchschnittskurs hat. Mhm. Und auch kein Aktionismus, natürlich fair muss man auch sagen, wenn jetzt eine Ballard morgen von 5 auf 10 Dollar gehen würde, dann müsste man auch einen Gewinn mitnehmen, weil natürlich auch viele Trader in diesen Aktien drin sind, die nach Indikatoren gehen, nach Stochastik-Indikatoren, nach anderen. Da geht es ja nicht um eine Brennstoffzelle und was die Firma macht, sondern wenn ein Börsenkurs zu weit vorauseilt, die Wahrscheinlichkeit auch zunimmt, dass es dann auch mal zu einer Gewinnmitnahme kommt.
Mhm.
Aber langfristig in diesen Titeln sind wir genau, wie eingangs gesagt, beim Tipping Point, beim Point of Inflection. Keine Euphorie da. Es wird zwar immer mehr berichtet über diese Firmen. Die Aktienkurse haben sich auch gut entwickelt, bis auf diese 2 Ausnahmetitel, die auch wieder besonders zu sehen sind, nämlich Blumen Fuel Cell, eben durch die Machenschaften im Hintergrund, unabhängig von deren Technologien.
Mhm.
Aber wenn man sich da aus diesen 5-6 Werten ein Depot zusammenstellt, also ich glaube, auf 2-3 Jahre Sicht wird man da richtig gut mitliegen.
Ja.
Also richtig gut, glaube ich sogar. Ohne zu euphorisch zu sein. Aber ich konzentriere mich auf diesen Bereich, deswegen klar ist es naheliegend.
Also klarer Anlagetipp.
Wobei andere Tipps darf man ja in dem Sinne gar nicht geben. Ich bin jetzt auch nur nicht aktiv in einem Unternehmen, was in diesem Bereich drin ist, dann dürfte ich das auch so gar nicht sagen.
Mhm.
Aber als
gut gemeinter Rat.
Sowas.
Ja. Okay, Sven, dann dir auf jeden Fall vielen Dank. Hast du noch irgendeinen Tipp oder irgendwas, worauf du noch hinweisen willst? Irgendeine Veranstaltung, die demnächst ansteht?
Ja, spannend. Leider auch bald dicht, aber hochspannend für Menschen, die sich für das Thema Brennstoffzelle, Wasserstoff interessieren. Mhm. 23. 24. Oktober nächste Woche findet hier ein Hydrogen-Symposium statt. Es kommen hochkarätige Teilnehmer, Eintritt frei. Website
in Hamburg, ne?
In Hamburg, hier in der Handelskammer. Kann man sich noch anmelden, einmal über www.h2hamburg.de, das ist die Wasserstoffgesellschaft, die es jetzt dieses Jahr 30 Jahre gibt. Und eben geht es über www.ihk, also Ida Heinrich Kaufmann-Nord-NORD.de/H2. Da kann man sich noch anmelden. Wir sind zwar schon sehr gut ausgebucht, aber ich glaube, ein paar geht immer noch. Also man kann sich dann wirklich fachlich informieren.
Super.
Oder auf die H2 Hamburg Website gehen. Und da weisen wir immer auf Veranstaltungen hin. Man kann auch Mitglied werden, kostet 175 Euro im Jahr. Mit sehr vielen sehr interessanten Veranstaltungen. Wir besuchen Unternehmen, die sich mit der Brennstoffzelle beruflich, fachlich befassen, in unterschiedlicher Weise. Also man lernt eine Menge. Fachvorträge, die wir vermitteln. Also ich bin da seit vielen Jahren Mitglied, also ich fühle mich da als aktives Mitglied und deswegen erlaube ich mir, wir zu sagen.
Gibt es bundesweit auch noch sowas, wo man, wenn ich jetzt in einer anderen Stadt wohne, wo ich hingehen könnte, ja?
Ja, sich einfach mal erkundigen. Deutscher Wasserstoffverband bringt ja monatlich auch umfassende Publikationen raus. Mhm. Also es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Fachkongresse. Jetzt demnächst in Frankfurt nächste Woche auch. Also da muss man einfach mal gucken. Also es ist in jedem Bundesland sind Initiativen auf dem Wege. Also man kann sich mittlerweile sehr umfassend vor Ort informieren. Die Handelskammern sind sehr aktiv.
Und man muss kein Profi sein, um da irgendwie dran teilnehmen zu können, oder?
Absolut nicht. Wenn man sich dafür interessiert, und das ist ja, würde auch über mich sagen, ich bin interessierter Laie. Das heißt, ich werde sicherlich ein Wissenschaftler, der mir jetzt also die Wirkungsweise, okay, an der Brennstoffzelle kenne ich, aber wenn es jetzt sehr in die Details geht, über die verschiedenen Materialien, die man verwendet und ähnliches, könnte ich auch nicht mitreden. Also wenn man sich grundlegend informieren will, was kommt da alles, in welchen Bereichen wird es eingesetzt oder wenn man ein Haus hat, ein Mehrfamilienhaus oder ähnliches, dass man sagt, Mensch, ich überlege in 3-4 Jahren mir so eine Anlage zu kaufen, dann gehe ich mal auf die Website von Fissmann, gucke mir das mal an, was gibt es da alles. Also dann kann man das eine mit dem anderen natürlich sinnvoll kombinieren. Mhm. Sicherlich.
Alles klar, super. Besten Dank.
Ich danke dir, also freue mich.
Ich hoffe, der Podcast mit Sven Jösting hat euch gefallen. Das nächste Mal werde ich euch einen spannenden Unternehmer aus der Foodbranche vorstellen, der vor kurzem noch bei der Höhle der Löwen war. Falls ihr Ideen oder Tipps für die weiteren Podcast-Folgen habt, dürft ihr mir gerne eine Mail an kontakt@livewerde schicken. Auch wenn ihr ein Unternehmen wisst, über das ihr gerne einmal mehr erfahren möchtet, könnt ihr mir dieses vorschlagen und ich nehme dann Kontakt auf. Wenn euch der Livewerde-Podcast gefällt, dann kommentiert und abonniert ihn am besten auf Spotify oder Deezer. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. We'll be right back.